Sie hören SWR 2 aktuell mit Ralf Hecht. In Nordsyrien endet heute Abend die Feuerpause, auf die sich die Türkei und die USA verständigt haben und der die Kurdenmiliz YPG zugestimmt hat. Wie es dann weitergeht? Diese Frage ist offen. Es wird auch davon abhängen, wie weit und umfassend sich die Kurden wirklich zurückgezogen haben, ob die schweren Waffen alle weg sind oder übergeben und ob die Stellungen zerstört wurden. Über die Situation im syrisch-kurdischen Grenzgebiet berichtet Marion Sendka.
Die Uhr tickt. Im türkischen Fernsehen wird dem Ende der Waffenruhe in Nordostsyrien regelrecht entgegengefiebert. Einige Sender zeigen eine Uhr, die rückwärts läuft und heute Abend pünktlich zum Ende der Feuerpause bei Null stehen wird. Dann will die Türkei ihre Offensive unmittelbar fortsetzen. Das hat zumindest die Regierung in den vergangenen Tagen immer wieder betont. In manchen Gegenden im türkisch-syrischen Grenzgebiet war derweil von einer Waffenruhe nicht viel zu spüren. Immer wieder drangen Berichte durch von Bodenkämpfen und Angriffen der türkischen Luftwaffe. Mehr als ein Dutzend Menschen sollen in den Tagen der Waffenruhe gestorben sein. Ob sie Verletzungen durch Kämpfe vor der Feuerpause erlagen oder ob sie im Gefecht gestorben sind, das ist schwer nachvollziehbar. Die 120-stündige Waffenruhe war unter anderem verhängt worden, damit sich die kurdischen Milizen in Nordostsyrien aus dem Gebiet an der türkischen Grenze zurückziehen können. Unstimmigkeiten gibt es aber noch immer über die Größe dieses Gebiets. Die ist im Abkommen über die Waffenruhe nicht festgeschrieben. Die Türkei geht davon aus, dass es sich um einen 440 Kilometer langen und 30 Kilometer breiten Streifen handelt. Vertreter der Kurden gehen dagegen davon aus, dass sie sich nur aus einem kleineren Gebiet zurückziehen sollen, nämlich aus einem 120 statt 440 Kilometer langen Streifen zwischen den Städten Tal Abyad im Westen und Ras Al Ain im Osten. Von dort aus ziehen sich die Kurden offenbar tatsächlich zurück. Auch US-Truppen haben Nordsyrien während der Feuerpause zum Teil verlassen. Beim Abzug aus den Kurdengebieten stellten sich manche kurdische Anwohner den US-Panzern entgegen, protestierten und hielten Banner hoch, auf denen zum Beispiel in englischer Sprache geschrieben stand: Danke an die Amerikaner, aber Trump hat uns verraten. Mit der Ankündigung, sich aus Syrien zurückzuziehen, hatte US-Präsident Trump den Weg für die türkischen Soldaten freigemacht.
Am Mittag wird der türkische Präsident Erdogan seinen russischen Amtskollegen Putin in Sotschi treffen, um über die Lage zu beraten, wie es so schön heißt. Der Westen, Washington, Brüssel, die NATO, sie alle spielen im Moment keine Rolle, wenn es um den weiteren Verlauf des Konfliktes geht. Das kann man, wie US-Präsident Trump, begrüßen, weil man dann nicht in, Zitat, unnötige Kriege verwickelt wird. Oder das kann man mit Sorge sehen, weil man dann eben auch keinen Einfluss auf das weitere Geschehen hat. In Berlin hat sich die Sorge durchgesetzt. Es wird viel darüber nachgedacht, was man zu einer Beruhigung der Lage und zur Verhinderung umfangreicher Fluchtbewegungen beitragen kann. Aus der Union kam nun die Idee, aus der türkischen eine internationale Schutzzone in Nordsyrien zu machen. Zuletzt und am prominentesten vertreten von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.
Ich möchte gern, dass wir in Nordsyrien eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten, damit der Kampf gegen den IS-Terror fortgesetzt werden kann, damit wir vor allen Dingen humanitäre Hilfe und Wiederaufbau leisten können.
Was hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer bei diesem Vorschlag nur gedacht? Die Opposition aus Linken, FDP und Grünen jedenfalls reagiert entsetzt.
Ich halte diesen Vorschlag für politische Geisterfahrt.
Also um im Bild zu bleiben, das ist ein Schnellschuss.
Ich habe den Eindruck, dass man im Verteidigungsministerium keine 2 Stunden mal die Implikationen des Vorschlags überhaupt durchdacht hat.
Sevim Dadelen von der Linken, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Tobias Lindner von den Grünen kritisieren auch, dass sich die Ministerin um die Frage herumdrücke, wie viele Bundeswehrsoldaten denn in so einen Einsatz geschickt werden müssten. In Tagesthemen und Heute-Journal sagte sie gestern auf mehrmalige Nachfrage dazu nur, darüber müsse dann der Bundestag entscheiden. Tobias Lindner von den Grünen macht eine eigene Rechnung auf.
Das Pentagon hat mal für ganz Syrien, wenn man da eine Friedenszone haben wollte, 150.000 Soldaten geschätzt. CDU-Politiker schätzen 30.000 bis 40.000 Soldaten allein für Nordsyrien. Das halte ich nicht für unrealistisch. Da wäre die Bundeswehr sicherlich mit einer 4-stelligen Anzahl von Soldatinnen und Soldaten betroffen.
Und die Linke, Sevim Dadelen, sieht das ganz ähnlich.
Frau Kramp-Karrenbauer ist bereit, deutsche Bundeswehrsoldaten zu Tausenden als Bodentruppen in die Region zu entsenden. Ich finde das völligen Irrsinn, was sie da vorhat. Und ich bin froh, dass das keine Meinung der Koalition ist.
Denn von der SPD heißt es, das war mit uns nicht abgestimmt, obwohl es dazu doch reichlich Gelegenheit gegeben hätte. Über 3 Stunden lang hatte am Sonntagabend der Koalitionsausschuss getagt, als Gast Heiko Maas, der Außenminister. Wichtiges Thema, die Lage in Syrien. Ergebnisse keine bekannt. Und als Heiko Maas dann gestern Mittag nach einer ähnlichen Initiative von CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter für eine humanitäre Schutzzone gefragt wurde, antwortete er noch ausweichend.
Darüber zu sprechen, wie in der Zukunft damit umgegangen wird, halte ich für zu früh. Jetzt geht es in erster Linie darum, dafür zu sorgen, dass die Militäraktion nach dem Ende der Feuerpause nicht weitergeht.
Wenige Stunden später erfuhr er dann von der Initiative der Verteidigungsministerin per SMS, wie die im ZDF-Heute-Journal bestätigte.
Wir waren per SMS im Kontakt, ja.
Immerhin, die CDU stellt sich hinter die Verteidigungsministerin, die ja auch ihre Parteivorsitzende ist. Ein mutiger Schritt, sagte Michael Grosse-Brömer, Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Der Vorstoß ist richtig und verdient die volle Unterstützung des Bundestages, schrieb CDU-Außenpolitiker Jürgen Haar.
Aus Berlin der Bericht von Andreas Reuter. Wichtige Weichen im Syrien-Konflikt werden heute Nachmittag wohl im russischen Sotschi gestellt. Da treffen sich der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Amtskollege Putin. Unser Korrespondent Oliver Schosch beobachtet das Treffen für uns. Herr Schosch, nehmen wir doch zunächst die Berliner Diskussion kurz auf. Eine internationale Schutzzone in Nordsyrien. Könnte Moskau, könnte Putin dem etwas abgewinnen?
Also dieser Vorschlag wurde hier in Russland noch nicht diskutiert. Der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, hat ihn aber schon mal zur Kenntnis genommen und gesagt, es ist eine völlig neue Initiative, die muss man sich erstmal angucken. Präsident Putin hat aber schon immer wieder betont, dass er eigentlich dagegen ist, dass weitere ausländische Streitkräfte nach Syrien kommen. Er hat immer wieder gesagt, dass sich alle Länder illegitim in Syrien aufhalten, außer Russland, das ja von Präsident Assad um Unterstützung gebeten wurde. Und Russland will ja die alleinige Schutzmacht in Syrien sein und da sollen eigentlich keine internationalen Truppen mitmischen.
Welche Rolle spielt es dabei oder könnte es dabei spielen, dass Russland ja ein großes Interesse daran hat, die Kluft zwischen der Türkei und seinen NATO-Partnern noch zu vergrößern und so eine internationale Schutzzone natürlich eher die Türkei und die NATO wieder zusammenbringen könnte?
Also es gibt auf jeden Fall ein großes Interesse, dass die internationalen Kräfte, die Europäer und die Amerikaner keine Rolle spielen. Also man hat sich gefreut in Russland, dass die Amerikaner den Rückzug angetreten sind, dass man sozusagen die einzige Schutzmacht vor Ort ist und dass jetzt Putin und Erdogan die wichtigen Player sind, dass Erdogan sozusagen auch nach Sotschi von Putin eingestellt werden kann. Das ist wirklich ein internationales Signal. Und ich denke, da wäre eine internationale Schutzzone in Putins Sinne absolut kontraproduktiv.
Umstritten ist zurzeit ja noch, wie groß die Schutzzone auf dem Gebiet des russischen Verbündeten Syrien werden soll. 120 oder 440 Kilometer breit, klar ist, 30 Kilometer tief soll sie werden. Ob es dort türkische Beobachtungsposten geben darf oder nicht, auch das ist noch nicht ganz sicher. Nur eines, das ist sicher, die Wünsche der Türken widersprechen den Wünschen Syriens. Wie könnte Putin an dieser Stelle denn vermitteln?
Also Putin hält sich bewusst zurück, da jetzt selber Kilometerangaben zu machen oder genaue Vorstellungen zu nennen. Ihm ist einfach nur wichtig, dass syrische Streitkräfte das Ganze kontrollieren. Denn Putin möchte eigentlich, dass Assad die vollständige Kontrolle über Syrien zurückerhält und dass Putin dann die politische Neuordnung Syriens mitgestaltet. Wie jetzt im Einzelnen dann über die Schutzzone heute verhandelt wird, das ist wirklich sehr spannend. Und da sind wir auch sehr gespannt, was dann am Ende bei rauskommt.
Ja, neben den Kurdengebieten und der Schutzzone, da ist Idlib im Nordwesten Syriens ja die letzte Region des Landes, in der das Regime Assad nicht die Kontrolle hat. Dort herrschen Rebellen, die unter türkischem Schutz stehen. Wäre denn so etwas wie ein Tauschdeal denkbar, so nach dem Motto, gebe ich dir die Sicherheitszone, bekomme ich dafür Idlib?
Das ist absolut denkbar. Das sagen russische Politikexperten hier eben auch, dass Putin tatsächlich fordern könnte, dass Erdogan wegguckt, wenn die Assad-Truppen mit russischer Unterstützung Idlib angreifen. Das war immer etwas, was eben Putin wollte, dass die territoriale Integrität Syriens vollständig zurückkehrt und dass Assad die komplette Kontrolle hat. Also das könnte wirklich so ein schmutziger Kuhhandel sein, dass man sagt, die Türkei darf ihre Schutzzone einrichten, dafür guckt sie weg, wenn Idlib angegriffen wird.
Das heißt, Syrien, Assad und Russland, Putin wären ihrem Ziel, das Land wieder unter vollständige Kontrolle zu bringen, heute Nachmittag eventuell ein großes Stück näher gekommen.
Vielleicht. Die Frage ist eben, welche Rolle die Türkei spielt, ob sie sich darauf einlässt, eben bei ihrer Schutzzone die Kontrolle dann gewissermaßen an Syrien doch abzugeben. Also das ist dann wirklich der entscheidende Punkt, was kann man der Türkei sozusagen abtrotzen.
Informationen von unserem Korrespondenten Oliver Schosch, der heute Nachmittag das Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem russischen Präsidenten Putin in Sotschi für uns beobachten wird. Wir werden weiter über die Ergebnisse berichten. Über den Atlantik nach Kanada. Kanadas Premier Justin Trudeau hat noch mal Glück gehabt. Bei der Parlamentswahl verlor seine liberale Partei zwar die absolute Mehrheit, ist aber weiterhin stärkste Kraft. Es dürfte also für eine zweite Amtszeit reichen, auch wenn ein strahlender Sieger anders aussieht. Trudeau wird in Zukunft auf die Unterstützung kleinerer Parteien angewiesen sein, auf Parteien, die seine Politik weiter nach links drücken wollen. Sozialdemokraten und Grüne zum Beispiel. Schon in der Wahlnacht wurde deutlich, dass er sich dem nicht verschließen wird, wie unsere Kanada-Korrespondentin Antje Passenheim berichtet.
Justin Trudeau lässt stundenlang auf sich warten, bevor er sich seinen Wählern zeigt. Als er endlich in Montreal ans Mikro kommt, grätscht er genau in die zeitgleiche Rede seines unterlegenen Rivalen Andrew Scheer.
From coast to coast to coast, tonight Canadians rejected division.
Von Küste zu Küste zu Küste haben die Kanadier einer Spaltung und dem Negativen eine Absage erteilt. Damit spielt Trudeau auf den Wahlkampf an, den sein Rivale offensiv auf seinem Rücken ausgetragen hat. Trudeau sieht müde aus. Der lange Wahlabend hat ihn sichtlich auf die Folter gespannt. Die Wähler hätten für eine fortschrittliche Agenda gestimmt und für den Kampf gegen den Klimawandel.
I have heard you, my friends. You are sending our liberal team back to work.
Ich habe euch verstanden, meine Freunde, sagt Trudeau. Ihr sendet unser liberales Team zurück an die Arbeit in Ottawa. Trudeau gibt sich Mühe zu strahlen. Doch wie strahlt einer, der gleichzeitig Gewinner ist und doch Verlierer? Denn Trudeau darf zwar weitermachen, doch ohne die absolute Mehrheit. Seine Liberalen haben im Parlament voraussichtlich 157 Sitze von 338 bekommen. Nicht genug, um allein regieren zu können. Sie brauchen künftig die Unterstützung kleinerer Parteien. Das können die Grünen sein oder die Sozialdemokraten. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Minute. Wie vorhergesagt, doch am Ende holte Trudeaus Herausforderer nicht, was er sich erhofft hat. Die Enttäuschung steht dem konservativen Andrew Scheer ins Gesicht geschrieben, auch wenn er lächelt.
And well, tonight's result isn't what we wanted.
Das heutige Ergebnis ist nicht das, was wir wollten, doch Scheer zeigt sich kampfbereit.
But tonight, conservatives have put Justin Trudeau on notice.
Heute haben die Konservativen Justin Trudeau gewarnt. Herr Trudeau, wenn Ihre Regierung kippt, stehen wir Konservativen bereit und wir werden gewinnen.
Und wir kommen zurück nach Deutschland. Da ist sie wieder, die Diskussion um die sichere Rente. Die Bundesbank schlägt eine weitere Verlängerung der Lebensarbeitszeit vor. Das Rentenalter müsse auf fast 70 angehoben werden, wenn die Rente, wie wir sie kennen, weiter finanzierbar sein soll. Steigende Lebenserwartung, mehr Rentner, weniger Junge. Es bleibe kein anderer Weg, hieß es da aus Frankfurt. Blödsinn und nicht umsetzbar, kontert zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund. Das führe nur zu mehr Altersarmut, weil dann immer weniger Menschen eine reguläre Rente bekommen würden. Letztlich haben beide Seiten gute Argumente, weshalb auch die Kollegen aus unserer Wirtschaftsredaktion keine einhellige Meinung haben. So ist Michael Wegmer gegen die Rente mit 70.
Ja, das deutsche Rentensystem ist kaputt und wir müssen es reparieren. Aber doch bitte nicht dadurch, dass wir immer noch und noch und noch länger arbeiten, um wenigstens noch ein bisschen mehr Geld in die klammen Rentenkassen zu spülen. Was hat das mit der angeblichen Generationengerechtigkeit zu tun, wenn sich die jüngeren Generationen in Zukunft kaputt arbeiten müssen? Es gäbe eine ganze Menge an Steuerungsmöglichkeiten, um das Rentensystem wieder stabiler zu machen. Allerdings verbunden mit unbequemen Fragen. Warum zum Beispiel zahlen Beamte nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein? Warum Politiker nicht? Warum nimmt die Bundesregierung aus der Rentenkasse jedes Jahr 80 Milliarden Euro für versicherungsfremde Leistungen? Warum gelingt es Ländern in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die Rente sinnvoll zu reformieren? In Schweden mit einem Mehrsäulenmodell, in Österreich, wo Beamte und Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen. Jede deutsche Bundesregierung drückt sich vor der unbequemsten, aber wichtigsten Reform für die Zukunft. Der des deutschen Rentensystems. Lieber diskutieren wir wieder einmal über ein höheres Renteneintrittsalter. Das ist für mich einfach nur verlogen.
Meint Michael Wegmer. Anders sieht das Katharina Fortenbacher-Jahn. Sie ist für eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters.
Ja, ich finde den Vorstoß der Bundesbank richtig. Später in die Rente, nur so kann es funktionieren. Länger arbeiten, das ist eine Frage der Gerechtigkeit zwischen alt und jung. Die Deutschen bekommen immer weniger Kinder und leben länger. Also gibt's immer mehr ältere Menschen. Für wie viele Rentner kann jemand mitten im Arbeitsleben bezahlen? Eineinhalb? Zwei? Drei? Das sollten wir nicht ausprobieren, sondern vorher gegensteuern. Es hilft nichts, die Älteren müssen mit ran. Viele wollen ja gebraucht werden. Warum schicken wir heiß begehrte Fachkräfte nach Hause? Und das im Schnitt für 20 Jahre? Doppelt so lang wie Anfang der 60er. Und das zahlen dann die Jungen, per Rentenbeitrag oder Steuergeld. Wer kriegt denn noch 3, 4 Kinder, wenn das Geld hinten und vorn nicht reicht? Ja, die heute Jungen müssten etwas länger arbeiten. Aber sie hätten trotzdem lang genug etwas von der Rente und sie könnten sich darauf einstellen. Ein Allheilmittel ist der Vorstoß nicht. Die Rente auf einen Schlag zu retten, wäre aber nun wirklich zu viel verlangt. Die, die hart schuften und früh nicht mehr können, brauchen flexible Lösungen. Aber für viele ist etwas länger arbeiten durchaus ein guter Vorschlag. Er muss eben auch gut umgesetzt werden. Wenn jeder Vorstoß gleich abgebügelt wird, passiert nämlich gar nichts.
Katharina Fortenbacher-Jahn, das Pro und Contra zur Rente mit 70. Auf vielen Straßen und in vielen Städten ist heute mit stark erhöhtem Treckeraufkommen und entsprechenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Bauern protestieren. Kilometerlange Konvois mit tausenden Treckern werden aus vielen Teilen der Republik gemeldet. Unter anderem auch aus Frankfurt, Freiburg, aus Stuttgart, Straßburg und in Bonn, wo die größte Kundgebung stattfinden soll. Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Was treibt die Bauern denn in solchen Scharen auf die Straßen?
Es sind sehr viele psychologische Gründe, die sie diesmal auf die Straße treiben. Vor allen Dingen wehren sie sich dagegen, dass sie als Sündenböcke für allerlei Probleme im Umweltbereich herhalten müssen. So ist ihre Wahrnehmung. Sie sprechen von Bauernbashing und sie fordern Verbraucher auf, mit ihnen gemeinsam sozusagen an Lösungen zu arbeiten, was nichts anderes bedeutet, als wenn wir umweltgerechter produzieren können, dann müsst ihr das auch kaufen.
Was ist denn konkret? Geht es um den Artenschutz, sowas wie die Bienen oder um die Düngeverordnung oder was treibt die Bauern?
Es geht um all das auch. Die Bauern empfinden zum Beispiel das Agrarpaket aus Berlin von der Bundesregierung zum Insektenschutz als Zumutung. Sie empfinden Auflagen zur Düngung als Zumutung, die kommen aus Brüssel und sagen, wenn wir all das machen sollen, dann treibt uns das in den Ruin und die Verbraucher kaufen dann Ware aus dem Ausland, die nach anderen, lascheren Kriterien erzeugt ist und wir sind am Ende die Gebissenen. Das treibt vor allen Dingen junge Bauern auf die Straßen. Diesmal ist das kein Protest des Bauernverbandes, sondern das sind soziale Netzwerke, die sich da zusammengefunden haben und die diese Proteste organisiert haben.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, die Bauern fordern die Verbraucher auf, mit ihnen gemeinsam zu handeln, tiefer in die Tasche zu greifen, dadurch ein anderes Produzieren zu ermöglichen. Heißt, die Bauern verschließen sich anderem oder diese demonstrierenden Bauern verschließen sich anderen Produktionsweisen nicht wirklich, sie fordern nur mehr Geld?
Sie fordern, dass es eine Lösung gibt für große Probleme, die Sie da wahrnehmen. Und ich denke schon, dass da was dran ist. Also es gibt Probleme im Umweltbereich mit dem Grundwasser und der Nitratbelastung. Es gibt Probleme mit dem Insektensterben und die wird man lösen müssen. Die Angst der Bauern ist, dass sie eben zu Lasten der Landwirtschaft gelöst werden. Und deshalb sind sie unterwegs und deshalb wollen sie, sagen Sie, gemeinsam mit den Verbrauchern nach Lösungen suchen. Aber man muss realistisch sein. In erster Linie wollen Sie verhindern, dass all diese Umweltauflagen jetzt national kommen, weil Sie fürchten, dass Sie dann eben erhebliche Einbußen oder Existenzbedrohungen haben.
Ja, viele der Probleme, wie zum Beispiel die Nitratbelastung des Grundwassers, die sind ja schon wirklich seit sehr langer Zeit bekannt. Es wurde nur nie etwas dagegen unternommen, weil sich die Politik nicht mit den Bauern anlegen wollte. Warum haben die Bauern in den letzten Jahren nicht selbst auch was unternommen und zum Beispiel weniger Gülle auf die Felder gekippt?
Da kann man natürlich nun unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Die Bauern sagen, wir haben schon ganz viel unternommen, nur das wirkt noch nicht, weil dieser Prozess Nitratverlagerung ins Grundwasser sehr lange dauert. Da gibt es auch deutlich andere Auffassungen, aber das ist und bleibt ein Streit. Thema, wie viel Anteil die Landwirtschaft hat. Die Bauern sagen auch, wir werden sozusagen immer komplett für alles verantwortlich gemacht und wir haben keine Chance zu sagen, dass wir auch Dinge tun, die zu Lösungen führen könnten. Das ist Zeichen letztlich auch einer enormen Entfremdung von Stadt und Land, die über die letzten 2-3 Jahrzehnte noch mal deutlich größer geworden ist.
Also ein gesellschaftliches Auseinanderfallen, wie wir es in so vielen Bereichen beobachten.
Das denke ich ganz entschieden an diesem Punkt. Und gerade Landwirtschaft ist ein Thema, über das alle reden, aber von dem die allerwenigsten noch eine praktische Ahnung haben.
Werner Eckert aus der Umweltredaktion. Die BASF treibt ihr sogenanntes Effizienzprogramm voran. Mit einer überraschenden Entscheidung. Beim Ludwigshafener Chemiekonzern geht ein Vorstand. Das Führungsgremium wird verkleinert von 7 auf 6 Chefs. Bei mir SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Herr Wegmer, ist das wirklich eine reine Sparmaßnahme?
Es sieht erstmal so aus. Der Konzern bezeichnet diesen Schritt als Effizienzmaßnahme, also angelehnt an das von Ihnen erwähnte, von der BASF so bezeichnete Effizienzprogramm. Ausscheiden aus dem Vorstand zum 1. Januar wird der Inder Gandhi laut Unternehmen mit dem Zusatz auf eigenen Wunsch. Gandhi war für die BASF unter anderem zuständig für die Region Asien-Pazifik. Seine Aufgaben werden jetzt eben auf den verbliebenen Vorstand verteilt. Die BASF hat ja im Sommer ein deutliches Sparprogramm angekündigt. 6.000 Stellen weltweit sollen gestrichen werden. 3.000 davon, das war für viele überraschend, in Deutschland, um den Gewinn langfristig wieder zu steigern. Und diese Verkleinerung des Vorstandes, die kann man schon als Zeichen werten. Sparen soll offenbar nicht nur über die Belegschaft gehen, sondern jetzt eben auch über den Vorstand.
Andere große Unternehmen greifen im Moment verstärkt zum Instrument der Kurzarbeit, weil sie ihre Fachkräfte halten wollen. Warum macht die BASF das nicht, sondern entlässt Leute?
Es gibt aus meiner Sicht 2 Erklärungen dafür. Die BASF, der weltgrößte Chemiekonzern, ist wirklich auf der ganzen Welt präsent in 90 Ländern. Das heißt, fast jede Konjunkturbewegung irgendwo auf der Welt hat auch direkte Auswirkungen auf das Ergebnis der BASF. Und zweitens, BASF-Produkte, die sind wirklich für ganz viele Branchen wichtig. Beispiel Autoindustrie, die ist mit 20% Anteil am Umsatz. Der größte BASF-Kunde kauft Kunststoffe oder Lacke zum Beispiel. Wenn die deutsche Autoindustrie schwächelt, dann wirkt sich das auch unmittelbar auf die BASF aus. Also dieses Unternehmen, so wie es aufgestellt ist, gilt immer als Frühindikator für Konjunkturbewegungen. Und deshalb ist vermutlich auch die Unternehmensführung der Meinung, dass sich das nicht nur mit Kurzarbeit überbrücken lässt.
Reagiert die Aktie denn schon auf diese Verkleinerung des Vorstandes?
Tut sie heute nicht, die bewegt sich kaum. Ich vermute, weil eben dieses Gesamtsparprogramm an sich ja schon länger bekannt ist. Die BASF minimal im Plus, der DAX etwas deutlicher, plus 0,3%, 12.780 Punkte.
Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.